Ruhe, bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber.
Hallo, Herr Lütti. Schön, Sie wieder mal zu sehen. Ist schon lange her.
Schon ewig nichts mehr gehört oder gesehen von Ihnen.
Ja.
Wieso denn?
Es hatte seine Gründe. Ich habe ja die harmlose Grippe bekommen, namens Corona.
Die harmlose Grippe nennen Sie das. Okay, dann scheint es ja nicht so schlimm gewesen zu sein.
Doch, es war doch etwa 2 Monate, hat mich die ziemlich beschäftigt. Und deshalb konnte ich auch nicht teilnehmen an unseren Sitzungen. Ich habe dann Ihnen eine Mitteilung zukommen lassen, dass ich da unpässlich bin und musste mich zuerst erholen, damit ich wieder überhaupt Homeoffice und dann wieder mal im Sitzungszimmer gut gelüftet. Und deshalb hat es auch den Unterbruch gegeben, oder? Aber es geht langsam wieder besser.
Sehr schön.
Ja.
Ja, also wir haben die letzte Folge noch.
Die letzte Folge, genau.
Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir Daumen hoch für das Ganze oder nicht. Das wird noch schwierig.
Herr Lütti, an Ihrem Ärmel ist da was Rotes. Kann das sein, dass das Blut ist?
Blut?
Ja.
Also ich hoffe nicht, dass ich irgendwo innerlich auslaufe oder sonst, nein, innerlich äußerlich, sonst würden Sie es ja nicht sehen. Blut, wieso Blut?
Ja, ich dachte schon, Sie haben so viel jetzt die Folge angeguckt von der Folge 18, dass es vielleicht etwas abgefärbt hat.
Ja, aber das ist doch geheim.
Es ist ja ein Geheimkrieg.
Eben, darum ist es ja geheim.
Ach so.
Geheimes Blut.
Geheimes, unsichtbares Blut.
Und das Ganze eh noch in Russland, also das Blut ist sehr weit weg.
In Russland gibt es ja so einen Präsident, der geht ja mit nacktem Oberkörper auf Bärenjagd.
Also mit nacktem Oberkörper habe ich ihn schon gesehen, aber dass er so auf die Bärenjagd geht, glauben Sie nicht, dass das ein Meme ist?
Könnte sein, aber ist diese Folge denn auch ein Meme?
Ja gut, also hier sind wir sowieso in der Fantasie. Also, ich weiß es nicht.
Schon die Logos am Anfang sagen ja schon, was kommt.
Ja, sie sind ziemlich eindeutig dieses Mal. Also zuerst ein Totenkopf und dann ein Totenkopf.
Wen wundert's? Und das dritte, nein, es ist nicht der Präsident mit nacktem Oberkörper, sondern...
Der ominöse Fünfzackstern, Symbol für die sozialistische bzw. kommunistische Weltanschauung oder internationales Symbol für die Arbeiterbewegung, bedeutet dieser Stern. Also russisch.
Tiefrussisch.
Was mich noch irgendwo erstaunt hat, irgendwo, also als ich das gesehen habe, dachte ich, Russland und so weiter, Amis hauen auf Russen ein, habe ich mir so, bevor ich es gesehen habe. Es wird zwar viel eingehauen aufeinander, aber ich glaube, ein Amerikaner kommt überhaupt nicht vor da drin.
Nein, habe ich keine gesehen, also keinen einzigen. Da sind Sie aber mit schon vorgefestigter Meinung an die Anschauung des Materials gegangen.
Ja, also wenn der Titel Geheimkrieg heißt, also Krieg mit einem kommunistischen Symbol drauf, das ist noch schwierig, keine Vorurteile zu haben. Also nicht bei dieser amerikanischen Serie.
Aber sie überrascht, das definitiv.
Oder? Ja, gehen wir mal durch, okay?
Mhm.
Wollen Sie anfangen, soll ich anfangen?
Genau, ich fange mal an, oder? Die Kamera schwenkt in eine Waldlandschaft. Es hat Schnee und eine Person liegt hinter einem Baumstamm und beobachtet ein Dorf mit dem Feldstecher, das leer scheint. Am Himmel kreisen Krähen. Es ist kalt. Und er ist ein Mann der Roten Armee. Als er nichts Verdächtiges erblickt, steht er auf und pfeift. Hinter den Bäumen erscheinen weitere Soldaten. Er scheint den Anführer einer Spezialeinheit zu sein. Er gibt das Handzeichen zum Vorrücken. Es ist alles tiefgefroren. Die Gruppe läuft übers Eis an einem Schiff vorbei, das halb versunken im Eis liegt. Die Stimmung scheint irgendwie friedlich, aber wird zunehmend bedrohlich. Sie kommen an den ersten Gegenständen, wie gefangene Fische, die auf dem Eis liegen, vorbei und dringen langsam ins Dorf vor und sichern sich gegenseitig ab. Es scheint doch irgendeine Gefahr da zu sein. Zwei Soldaten erklimmen eine Veranda und postieren sich vor einer Türe des Hauses. Von einer anderen Türe kommt ein weiterer Soldat und sie sichern den Innenraum. Das, was man zuerst erblickt, ist viel Rot, viel Blut am Boden und defekte Möbel. Sie finden den ersten Toten. Einer fasst ihn am Hals, um zu sehen, ob der Mann noch lebt. Weitere Tote am Tisch, welche überzugerichtet sind, sind am Rücken aufgeschlitzt. Der Anführer nickt einem Soldaten zu, dieser geht wieder heraus und pfeift den anderen und ruft Melitschenko. Der erscheint auf dem Hügel und geht zurück zu den Pferden. Die Kamera blickt zurück zur Türe. Sie wird aufgestoßen. An der Wand sitzt ein totes Kind. Überall ist Blut. Unbeeindruckt sammeln die Soldaten Lebensmittel ein, welche sie zwischen all den Toten finden. Der Anführer, Leutnant Zacharow, schreitet durchs Dorf und schaut die Lage an. Ein Soldat kommt und sagt, es sind mindestens 47 Tote, aber wegen dem Zustand der Körper ist eine exakte Zählung nicht leicht. Leutnant fragt ihn, Überlebende? Der Soldat Kopfschütteln. Zacharow fragt einen weiteren Soldaten, der eine Balalaika von Fleisch und Blutresten befreit. Eine kleine Gruppe hat die letzte Nacht angegriffen und ist im Wald wieder verschwunden. Hier wundere ich mich, was denn das für eine kleine Gruppe ist, die die Leute so übel zugerichtet hat. Es wird immer geheimnisvoller. Zacharow sagt, die sind zu ihrem Bau zurückgekehrt. Es scheint so, sagt der Soldat. Zacharow sagt, alles vorbereiten zum Ausrücken. Setzen Sie das Signal ab, dass wir eine Spur haben. Wir werden die Monster finden und zerstören. Ein Soldat schießt eine Signalpistole mit grüner Leuchtmunition ab.
Die Männer sammeln sich und satteln ihre Pferde. Sergeant Kravchenko wendet sich an den Leutnant und fragt ihn, «Darf ich ganz offen sprechen, Leutnant?» Der Leutnant antwortet, «Natürlich, Sergei Polowitsch.» Das muss irgendein Nickname sein, weil er heißt ja eigentlich Kravchenko. Sergeant Kravchenko fährt fort. Die Entfernung zwischen den Einheiten ist groß. Sollen wir auf zu viel von denen treffen, könnten sie uns nicht helfen. Der Leutnant erwidert. Diese Bedenken habe ich auch vorgebracht. Aber der Major glaubt, dass wir so mehr Fläche abdecken können. Und dass jede Einheit sich am besten selbst helfen kann. Sie steigen auf die Pferde und reiten langsam in einen nahegelegenen Wald. Der Sergeant fragt weiter. Und die angeforderten Flugzeuge? Der Leutnant. Die Luftwaffe ist wegen der deutschen Belagerung in Stalingrad eingebunden. Wir müssen unseren eigenen Weg hindurchfinden. Sie kommen an eine Lichtung, wo es scheinbar gebrannt hat. Rauchschwaden steigen auf. Einer der Soldaten nimmt ein Messer und schneidet ein Stück Rinde von einem Baum. Der Stamm, der zum Vorschein kommt, glüht. Der Soldat kommentiert. Es gibt viele Orte wie diesen, die in diesen Wäldern weit verstreut sind. Alte Orte. Mein Volk glaubt, dass sie verflucht sind. Der Leutnant fügt andächtig hinzu. Ich kann es fühlen. Die Luft fühlt sich sehr. Er atmet tief ein und fährt fort. Sehr schwer an. Mit entschlossener Stimme fügt der Soldat hinzu, Sie sind in der Nähe, Sie wissen, dass wir hier sind. Die Kamera schwenkt durch den verschneiten Wald. Es sind menschliche Knochen und Schädel zu sehen. Einige Totenköpfe haben noch die typischen Mützen der Soldaten auf. Dazwischen liegt der Soldat mit einem Gewehr im Anschlag. Er beobachtet durch das Zielfernrohr die Umgebung. Plötzlich sieht er eine Gestalt und schießt. Jedoch scheint er nicht getroffen zu haben. In der Ferne sind Schreie von anderen Soldaten zu hören. Er schießt erneut. Der Leutnant kommt hinter dem Baum hervor und ruft, «Feuer! Los! Los! Los!» Dabei schießt er mit der Leuchtpistole in die Luft. Die Leuchtmunition färbt die Szene in rotes Licht. Die anderen Soldaten bringen ihre Maschinengewehre in Stellung und fangen an zu feuern. In den Bäumen schwingen sich Wesen hin und her. Den Soldaten gelingt es, einige zu treffen, die zu Boden stürzen. Der Soldat sieht, dass es einem der Wesen gelungen ist, sich über die Truppe hinwegzuschwingen und sich nun auf dem Boden von hinten an die Truppe heranmacht. Der Soldat schreit entsetzt: «Hinter uns!» Das Wesen ist jedoch bereits auf der Höhe hinter dem Soldaten. Mit einem Schlag wird der Kopf des Soldaten halb abgerissen. Der Soldat schießt nun wie wild in alle Richtungen, um sich von den Angreifern zu schützen. Nach einiger Zeit verziehen sich die Angreifer.
Es kommt noch eine Szene. Ein junger Soldat, der eine wichtige Rolle hat, hat Ladehemmung und sein Kollege wird von dem Monster zerfleischt. Bevor dann das Monster über den jungen Soldaten herfällt, wird das Monster erschossen und Blut spritzt über ihn in hohem Bogen. Dann ist das wirklich Ruhe.
Das habe ich extra ausgeblendet, weil ich fand, das ist zu blutrünstig.
Ja, nein, ich habe mich gefunden, da, weil der Leutnant hilft ihm ja hoch und schaut ihn an. Und irgendwas ist da zwischen den beiden.
Ja, etwas ist dazwischen, aber da kommen wir am Schluss noch drauf. Ich habe nämlich nicht ganz kapiert, was da zwischen denen ist.
Ja, jedenfalls liegen da ganz viele Tote und Verletzte auf der Lichtung herum. Und dann sieht man dann, wie einer genäht wird. Und plötzlich hört Zacharow, wie einer ruft: «Genosse Leutnant!» Es ist der Fährtenleser, der von seinem Volk erzählt hat, von den uralten Orten. Er kniet vor einer erfrorenen, toten Person. «Herr Genosse Leutnant, hier ist eine Leiche, einer von uns.» Der Leutnant schreitet dahin, kontrolliert den Ausweis und sagt: Geheimpolizei.» Ein weiterer Soldat: «Ja, für ihn war dieser Ort genauso verflucht wie bei uns. Sie finden neben dem Ausweis noch ein Notizbuch. Und Plateau schießen sie eine grüne Leuchtmunition ab. Sie ziehen sich zurück ins Nachtlager in ein abgestürztes Flugzeug. Sie sitzen am Feuer und essen. Der letzte Soldat, der genäht wurde, sitzt apathisch am Rande der Gruppe. Der Leutnant studiert das Notizbuch des Toten. Plötzlich hört er Schreie und Schüsse. Er steht auf, steckt das Notizbuch ein, schaut nach außen bis an die Kante der Felswand und horcht in die Nacht hinein. Ein stämmiger, so bärtiger Soldat fragt den jungen Soldaten, ob er Balalaika spielen kann. Er hat diese nämlich in der Hand. «Ja», sagt er, «kann ich, aber ich sollte nicht. Komm, spiel für Maxim.» Das ist der verletzte Soldat, der am Rande sitzt. Zum Leutnant steht auch der Fährtenleser draußen. Und sie sehen Leuchtfeuer, hören Gewehrschüsse. Die beiden schauen sich an. Leutnant Zacharow schüttelt den Kopf. Keine Chance für die andere Gruppe. Dann hört er die Balalaika spielen. Der Leutnant dreht sich langsam um und geht in das abgestürzte Flugzeug, wo alle am Feuer sitzen. Er greift sich die Balalaika, stoppt somit das Spiel und mit missbilligem Blick schaut er ihn an. Der stämmige Soldat sagt: «Es ist meine Schuld, dass er Balalaika gespielt hat.» Der Leutnant wendet sich wortlos ab, setzt sich beim Eingang nieder, nimmt das Notizbuch hervor, während der stämmige Soldat den jungen Soldaten tröstet mit einem Schulterklopfen. Ein weiterer Soldat kommt auf den Leutnant Zacharow zu und fragt: «Wer war er?» Leutnant Zacharow sagt: «Ein Major. Er wurde in einer geheimen Mission eingesetzt.»
Ja, er sagt hier nicht nur ein Major, sondern er sagt auch noch den Namen Boris Grishin. Er war in der geheimen Mission Hades drin. Der Soldat, der eben zum Leutnant kam, sagt: «Und haben Sie davon schon gehört?» Der Leutnant antwortet: «Ich habe darüber Gerüchte gehört.» Er nimmt einen tiefen Zug von der Zigarette des Surgeons und gibt sie ihm wieder zurück. Er fährt weiter: «Eine Operation zur Aufklärung von obskuren bäuerlichen Mythen. Es ist der Major zu sehen, der mit anderen Männern mit Kapuzen im Dunkeln auf eine Anhöhe geht. Der Platz ist mit Obelisken umrundet und einige Feuer und Kerzen beleuchten die mythische erscheinende Szenerie.» Der Leutnant erzählt weiter: «Grishin wurde im November 1919 auf die Mission geschickt, nachdem die Weiße Armee den Rückzug antreten musste. Er war ein Okkultist. In der Mitte des Platzes ist eine nackte Frau an Armen und Beinen gefesselt aufgehängt. Ein Mann mit Kapuze und einer Maske schneidet der Frau den Bauch auf. Der Mann zeichnet mit dem Blut der Frau ein seltsames Zeichen auf die Stirne des Mädchens. Der Leutnant weiter. Seine Aufgabe war, ein spezielles schwarzes Magieritual auszuführen. Dass gottlose Kreaturen, welche an der Seite der Roten Armee kämpfen könnten, heraufbeschwören sollte. Die Mission scheint nicht besonders gut für ihn ausgegangen zu sein. Mitten auf dem Platz bricht plötzlich die Erde auf und ein Pfote eines seltsamen Wesens erscheint. Das riesige Wesen klettert aus der Erde heraus und fixiert ein Medaillon, das der Major ihm entgegenstreckt. Weitere Wesen kriechen aus der Erde und greifen den Major und die anderen Männer an. Der Major versucht unter Panik zu fliehen. Der Sergeant meint, wir müssen das an unsere Vorgesetzten weitergeben. Die können die Plage beenden. Der Leutnant entgegnet, das wäre eher unser Ende, weil wir ihre Fehler aufgedeckt hätten. Nein, wir haben eine Mission, Genosse. Nicht mehr und nicht weniger. Die Truppe macht sich am Tagesanbruch auf den Weg und kämpft sich durch das winterliche Gestöber. Sie kommen an einer riesigen Höhle vorbei. Der Sergeant reitet neben dem Leutnant und sagt, haben Sie jemals einen Ghoulbau gesehen, der so groß ist, Leutnant? Der Leutnant, niemals. Er ruft, Bogodin, es ist Zeit, Ihren Sold zu verdienen. Bogodin, ja Genosse, das werde ich. Er klettert mit einem anderen Soldaten in die Höhle. Mit Taschenlampen versuchen sie sich zu orientieren. Der Soldat bemerkt, ich habe noch nie so viele Tunnels gesehen. Ich fühle mich hier unten unwohl. Bogodin, der versucht, eine Bombe an der Höhle zu befestigen, antwortet, hör auf zu jammern! Der Soldat, ich höre Sie, Sie sind bald hier! Er wirft eine Leuchtkerze in einen der Tunnel, der rot erleuchtet wird. Es tauchen einige dieser Ghoulwesen auf und versuchen sich den Männern unter Knurren zu nähern. Der Soldat versucht, auf die Wesen zu schießen, die aber keine Reaktion zeigt. Deshalb ruft er, Bogodin! Bogodin antwortet, während er weiter an der Bombe bastelt, ich arbeite daran, nur noch ein Kabel! Der Soldat feuert weiter auf die Ghoulwesen. Die Wesen nähern sich. Der Soldat versucht, die Wesen weiterhin zu erschießen, jedoch tauchen immer mehr auf. Er ruft in Panik. Bogodin, Sie kommen näher! Es sind zu viele! Wieso dauert das so lange? Draußen werden die Pferde unruhig von den Schießereien. Der Leutnant schaut durch den Feldstecher zur Höhle und versucht herauszufinden, wie weit seine Männer sind. Die beiden Männer verlassen die Höhle und reiten gehetzt durch die Truppe. Dabei bemerkt Bogodin, du wirst älter und so langsam. Das nächste Mal bist du dran.
Sie reiten weiter und in dem Moment explodiert die Sprengladung in der Höhle. Die Kamera schwenkt zurück zum jungen Soldaten, welcher den Leutnant Sacharow fragt, und ist der Eingang verschlossen? Gespannte Ruhe. Sind wir fertig? Sie beobachten, wie der Eingang einstürzt, aber nicht nur der Eingang, die ganze Höhle stürzt ein, das ganze Erdreich wird in die Tiefe gerissen. Leutnant Sacharow, nein. Die beiden, welche in der Höhle waren, werden vom Staub eingeholt und verschwinden im Staub. Die Kamera schwenkt auf den eingestürzten Berghang. Da sieht man unzählige Tunnels, unzählige Ghouls erscheinen und wollen sich rächen. Ein Soldat fragt den Leutnant, sollen wir den Rückzug vorbereiten? Leutnant Sacharow, nein, die Pferde sind nicht schnell genug. Diese Kreaturen werden uns im Wald fangen und auseinanderreißen. Wir müssen uns ihnen hier stellen. Sergei, bringen Sie mir das schnellste Pferd. Katinski, laden Sie alle Munition und Sprengstoff von den Pferden ab. Maxim, Alec, nehmen Sie den Sprengstoff und befestigen Sie ihn am Fuß der Klippe. Katinski, sichern Sie mit den Maschinengewehren unsere Flanken. Dann wendet sich die Leutnant dem jungen Soldaten zu. Geh, nimm die Zügel in die Hand, reite. Er will aber nicht. Genosse, Leutnant, ich will aber mit Ihnen in den Tod gehen, sagt er. Der Leutnant schüttelt den Kopf. Reite wie der Teufel, sagt er. Schau nicht nach hinten. gib dem Major unsere Koordinaten und sag ihm, er soll hier alles in Schutt und Asche bomben. Der junge Soldat wehrt sich. Leutnant Sacharow sagt, das ist ein Befehl, Sohn. Dann sagt er zu den Leuten, wir bleiben hier, wir sterben hier. Es war mir eine Ehre, mit euch zu kämpfen. So, und jetzt kommt die große Schlacht, Herr Lüthi. Hm?
Ja.
Ich glaube, an dieser Stelle verzichten wir auf eine detailreiche Erzählung der Geschehnisse.
Also wir können ja einfach sagen, eben die bringen sich da gegenseitig um, Riesengemetzel, Riesentamtam. Am Schluss werden eigentlich alle Männer umgebracht, außer dem Leutnant, der schafft es am Schluss noch, den Sprengstoff zu zünden und es gibt eine riesige Explosion.
Und dann wird es schwarz. Und dann gibt es eine Kameraüberblendung. Man sieht dann die Ebene, wo denn die Ghouls, die einen sind verletzt und humpeln, die anderen flitzen umher, suchen da irgendwelche Sachen zusammen. Einer blickt hoch und sieht eine ganze Flugzeugformation auf sie zufliegen. In der Musik von einer Balalaika wird alles mit Bomben in Schutt und Asche gelegt. Das ist das Ende.
Und darum kennen wir heute die Ghouls nicht.
Genau. Nach dem Schlusskampf musste ich zuerst mal tief durchatmen. Obwohl, dass wir doch schlimmere Folgen hatten, was das betrifft.
Also nicht mehr Blut gesehen, weil man sieht unheimlich viel Blut, aber ja, ich finde wenige Details.
Mhm.
Also klar werden Leute geköpft und alles zusammen, aber eben nicht so detailliert, wie wir es auch schon gesehen haben, wo man dann jede Halsschlagart und alles zusammen im Detail sieht. Das ist hier weniger. Und gerade das Ende, wo diese Flugzeuge über diese Szenerie rüberfliegen, mit wo ja eigentlich kaum Geräusche zu hören sind, sondern einfach nur diese Musik über das Ganze hinweg, fand ich noch ein angenehmes Ende, weil man sah sofort, um was es geht, ja, um Auslöschen dieser Ghouls, aber ja, nicht einfach wieder ein Totalgemetzel an und für sich. Nicht unnötige Details.
Ja, es wird nicht zelebriert am Schluss, oder?
Ja, gehen wir noch die Darsteller durch, bevor wir so zu unserer Meinungsbildung kommen.
Ja, der Autor, hä? David W. Amendola.
Ja.
Viel mehr wissen wir ja nicht über ihn.
Nee, ich habe da gar nichts gefunden über den. Weil Amendola fand ich eben noch spannend. Woher kommt dieser Name? Das klingt nämlich weder russisch noch amerikanisch irgendwie.
Mhm.
Hätte mich eigentlich noch interessiert, wo der herkommt, aber I don't know. Drehbuch?
Kennen wir.
Philipp Glatt, Stichwort Schweden.
Ja.
Damit ist das Thema gegessen. Sagen Sie, wer der erste Regisseur war?
Also ich könnte mir vorstellen, das heißt Istvan Tarkovsky.
Könnte sein, ich habe keine Ahnung. Es ist ziemlich schwer auszusprechen.
Behalt mir mal vor, dass es so stimmen könnte. Das Produktionsstudio, Digic Pictures.
Die haben schon einige gemacht, einige Folgen.
Das ist ja das ungarische 3D-Animationsstudio mit Sitz in Budapest.
Mhm.
Digic Picture hat sich auf die Produktion von 3D-animierter Spielkinematik CGI spezialisiert. Digic bietet auch die Motion-Capture-Dienstleistung im eigenen Studio Digic Motion an. Ich hatte das Gefühl von, ich sei in einem Spiel, zeitweise, von der Machart her.
Ja. Es ist sehr realistisch gemacht, also sehr gut gemacht, finde ich. Also die ganzen Gesichter und so weiter und so fort, das hat recht natürlich ausgesehen. Aber eben dieser ominöse Tick fehlt einfach noch, dass man es nicht mehr unterscheiden könnte. Aber es ist schon oberste Kunst, würde ich sagen.
Von der Machart sehr gut gemacht. Dann haben wir den mehrfach genannten Leutnant Nikolai Zacharow. Der Originalsprecher ist Stefan Kapitschi. Er ist ein spannender Mensch, ist in 1978 im Dezember in Köln geboren worden, ist Serbe. Seine Eltern zogen, als er 3 Jahre alt war, wieder zurück nach Serbien. Nach der Schule studierte Kapitschi Schauspiel an der Universität der Künste in Belgrad. Neben seiner Muttersprache Serbisch spricht er auch Englisch, Deutsch und Russisch. Der internationale Durchbruch gelang ihm durch die Rolle des mutanten Kolossus, der er in Deadpool verkörperte. Ich mag mich noch sehr gut erinnern an den Dialekt. Ja, der hat die Umkehrung gemacht. Ich bin dann mit 3 Jahren bin ich von Schweden in die Schweiz gekommen. Er ging von Deutschland nach Serbien zurück.
Hat das einen Zusammenhang?
Nein, ich bin schon ein bisschen älter als er.
Ein paar Tage.
Vielleicht sind wir ein bisschen seelenverwandt.
Ja, aber die Stimme ist ziemlich bekannt. Also ich habe es im Original ein paar Mal gehört. Fand das sehr angenehm.
Sehr schöne Stimme.
Und passt auch. Also man merkt, dass er Russisch kann. Also dieser russische Dialekt kommt sehr schön rüber.
Es kommt auch sehr natürlich rüber. Also es ist nicht so überzeichnet, wie wenn jemand das versucht nachzumachen. Es wirkt sehr natürlich. Also hat mich sehr gut gefallen. Sagen Sie doch was zum Sergeant Kravchenko.
Der Originalsprecher war Bruce Thomas. Bruce Thomas ist am 17. Mai 1961 in den USA geboren. Er wurde unter anderem bekannt als Batman in einer Reihe von Werbespots für den OnStar Service General Motors. Das muss ziemlich bekannt sein. Ich habe leider nirgends eine Version gefunden. Hätte ich gerne angeschaut. Und diese Spots liefen zwischen 2000 und 2002. Daneben spielte er noch den UPS-Fahrer in Legally Blonde 1 und 2. Den Rick Coolman in Hall Pass and Mini Ash 2 in Army of Darkness. Zuletzt hat er seine Stimme Actructius in Green Lantern zur Verfügung gestellt. Auch hier eine Stimme, die irgendwo recht bekannt ist, als ich sie gehört habe. Aber ich konnte sie nirgends irgendwie zuweisen. Mhm. Aber ist doch eine Stimme, wo man das Gefühl hat, ja, das kennt man irgendwie. Dann Malchenko war der Originalsprecher Jeff Berg. Jeff Berg ist bekannt für seine Arbeiten in Battlefield 1, wo er die Clyde Blackburn sprach und die Stimme von Icarus in Mirror's Edge Catalyst. Sagt mir beides gar nichts.
Gut, Battlefield 1 ist ja ein Computergame.
Sagt mir aber auch nichts. Muss man das kennen?
Ja, doch, ist unter den Kriegsspielen schon Maßstäbe gesetzt, was Computergames betraf. Dann haben wir noch den Sergeant Ochen. Der Originalsprecher ist Antonio Alvarez. Antonio Alvarez ist Schauspieler und Regieassistent und bekannt für seine Rollen in Muta Fukas als Stimme von El Diablo. Einige Stimmen in den Videospielen God of War und Call of Duty Black Ops. Sagt Ihnen Call of Duty schon was, oder?
So alt bin ich jetzt auch wieder nicht.
Ja, nur ein paar Tage, sagten Sie vorhin. Ja, dann haben wir noch den Korporal Bogodin.
Der wurde gesprochen von Viktor Brandt. Viktor Elliot Brandt ist am 19. September 1942 in Los Angeles, Kalifornien, USA geboren. Er wirkte mit in der Star Trek-Folge Elan of Troyus als Watson und in der Folge The Way of Eden als Tongo Ray. Im Film Neo Machinist, den Devian und in Another 48 Hours spielt er den Bezirksstaatsanwalt. Im Film Midnight in the Garden of God and Evil als Belief und in der Zeichentrickserie Batman spricht er den Rupert Thorn.
Dass die alle so schwierige Namen haben müssen?
Es ist vor allem verwirrend, wenn man einerseits Russisch vorlesen muss, Englisch vorlesen muss, Serbisch.
Und dann haben wir noch den Hauptschweden, oder?
Ja, den Schweden haben wir auch noch. Also. Naja, also Gott sei Dank haben wir Shownotes. Wer uns jetzt nicht verstanden hat mit unserer furchtbaren Aussprache, Shownotes selbst nachlesen.
Oder wenn jemand der Namen mächtig ist, kann er uns ja beiwohnen. Das wäre doch toll, oder? Wenn jemand da kommt und...
Das wäre so toll.
mindestens uns brieft, wie man die Namen richtig ausspricht. Ist aber auch herzlich eingeladen mitzumachen.
Das würde ich das Tollste finden.
staune ich immer wieder über die Moderatoren im Fernsehen beim Sport. Da gibt es ja Unterschied vom deutschen und Schweizer Fernsehen. Also ich staune immer, was die Schweizer Moderatoren, wie die Namen aussprechen können. Wirklich alle Achtung.
Und vor allem, wenn ich da das deutsche Fernsehen ansehe, und die können das überhaupt nicht.
Nein,
aber das haben die Schweizer echt drauf. Und ich überlege mir jedes Mal, können die wirklich diese ganzen Sprachen? Weil, also so eine Fußballmannschaft, die kommen ja von den Namen her aus der ganzen Welt.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, wie sie es aussprechen, aber das klingt richtig auf jeden Fall. Ich überlege mir jedes Mal, wie lange haben die das geübt?
Es klingt sehr gekonnt vor allem, ja.
Ja.
Und es kommt so wirklich aus einem Guss, was beim deutschen Fernsehen nicht immer so ist.
Also es klingt so wie bei uns. Nein, nicht ganz so schlimm, aber ja.
Ähnlich. Da wird also ein Jumbojet ein Jumbojet.
Also das können wir schon vorausnehmen, dass Sie ja keine Comic-Empfehlung gefunden haben?
Nein, es war zu sehr game-lastig. Zu realistisch.
Ja, aber es gibt doch auch viele Kriegscomics, oder nicht?
Ja, aber ich bin nicht so zu haben für das. Robert Crumb will ich ja auch nicht für alles herhalten. Der hat ganz eine eigene Sprache. Also das ist ja... Ich habe mir dann wirklich überlegt, ja, wen nehme ich? Und dann kam mir nur Crumb im Sinn und sagt, nein, stimmt nicht. Einfach der Art und alles geht nicht.
Anders.
Und er hat ja viel mehr auch noch mit schwarzem Humor zu tun. Was ich in meiner Sammlung habe, was ich mit dem vergleichen könnte.
Vielleicht weiß ja jemand von den Hörern etwas. Also wenn wir dankbar sind, würden wir das auch gerne noch aufnehmen. Sendet uns das, wenn ihr da irgendetwas findet, das passt.
Aber bitte in sauberem Papier, nicht blutgetränkt.
Dachte auch eher senden den Text, nicht den
Ach so,
Comic.
Entschuldigung.
Was halten wir von dieser Folge, Herr Huber?
Gehen wir mit den Damen voraus. Ich denke, wir sind beide Damen unten, weil letzten Endes ist für mich das Ganze sehr kriegslastig, gewaltverherrlicht, hero-mäßig, muss nicht sein. Positiv kann man sagen, nicht ganz unbekannte Geschichte gut erzählt wurde. Man findet dann gewisse Anlehnungen, wie das vom Leutnant Sacharow sein Sohn war, dass die russische Regierung versucht hat, Mittel zu finden, die Armee, die beizustehen, um einen Kampf zu gewinnen. Ja, und es ist mal sehr pathetisch halt. Krieg kann man nicht verstehen. Was sagen Sie denn, Herr Lüthi?
Also auch von mir Daumen runter, aus den gleichen Gründen, weil es einfach eine kriegsverherrlichte Folge war. Aber eben nur ein Daumen runter. Weil ich fand es schon noch schön, wie die einzelnen Figuren dargestellt wurden. Also so eben die Vielfältigkeit, die eben auch in Russland besteht. Weil, also Bogodin war ja ein Mongole. Man sah auch diese unterschiedlichen Leute, die wirklich wahrscheinlich aus sehr unterschiedlichen Orten von Russland hergekommen sind. Auch die ganze Natur, wie sie dargestellt wird. Man hat so richtig gefroren, wenn man das angesehen hat. Dummerweise habe ich mir das im tiefsten Winter das erste Mal angeschaut und habe eiskalt gehabt. Das wäre wirklich eine Folge für Hochsommer, wenn wir alle schwitzen. Weil die Kälte kommt so richtig rüber. Mm. Das fand ich sehr schön gezeichnet. Keine Ahnung, ich war noch nie in Russland, aber ich könnte mir vorstellen, dass Russland so aussieht.
Ich weiß von jemandem, der im 89 mit der wirklichen transsibirischen Eisenbahn durch Russland gefahren ist. Im Winter kann man dann die Milch kauft man dann nicht in Tüten, sondern in gefrorenen Blöcken mit einem Holzgriff drin. Hat das dann so einen Einstieg mit einem Vordach. Das ist dann draußen, bevor man in den geheizten Raum kommt. Und da bewahren die Leute dann die Eistorten auf und so weiter. Das ist dann minus 40 Grad. Das ist dann locker zu machen. Es ist wirklich kalt. Es ist so.
Es ist eine kalte Gegend. Ja.
Staune immer, wie die Leute damit umgehen können.
Es ist nichts für mich, aber ja. Auf jeden Fall hat mir auch gefallen, dass eben das Ganze eben in Russland spielt und eine russische Geschichte ist, ohne dass wieder irgendwo Amerikaner auftauchen und Heroes spielen. Es ist so eine total russische Geschichte und klar, es ist ein Kriegsfilm und selbstverständlich gewinnt das Militär am Ende des Tages. Aber wir haben so viele amerikanische Klischees in dieser Serie bis jetzt mitbekommen. Ich fand es entspannend, mal nicht von diesen amerikanischen Klischee überflutet zu werden. Das hat mir eigentlich gefallen, also dass da eben auch mal so die russische Lebensart rüberkam. Wäre jetzt noch interessant für jemand, der Russland gut kennt, ob das einfach nur russische Klischees sind oder ob das wirklich den richtigen Ansatz hat.
Mhm.
Also darum nicht beide Daumen total runter, also einer ganz klar wegen dem Militär-Tamtam, aber es hat auch positive Geschichten drin. Also von allen Daumen runter, die wir durch diese ganze Serie durchgemacht haben, ist das sicher nicht der tiefste Daumen, den ich setze.
Was mir noch aufgefallen ist, sind die Pferde. Ich weiß nicht, ob das die Przewalski-Pferde sind, die sie da gezeigt haben. Die waren so richtig pelzig, so mehr ponyhaft. War noch interessant.
Das ist mir nicht aufgefallen, aber Sie sind der Pferdespezialist.
Also Spezialist ist übertrieben, aber ich habe immer wieder mit Pferden zu tun. Aber das ist mir aufgefallen, die waren so richtig pelzig und so mehr ponymäßig, also Großponys. Wahrscheinlich sind die einfach widerstandsfähiger. Und man weiß ja auch, dass dort, wo Tschernobyl war, dass heute Pferde sind, die sogenannten Przewalski-Pferde, die da gut überleben können, wo sonst niemand überlebt. Also die haben sich irgendwie anpassen können.
Ah ja.
Deshalb kann man mir vorstellen, dass das solche Pferde waren.
Also die haben auf jeden Fall reingepasst, diese Pferde. Also man sah, die sind stämmig.
Ja.
Weil das wäre irgendwie jetzt komisch gewesen, wenn so ein arabischer Hengst da drin war. Also, weil der hätte wahrscheinlich bei diesen Temperaturen nicht...
Also ein schlanker, schwarzer arabischer
Hengst. Ja, der hätte irgendwo nicht sehr lange überlebt. Aber diesen Pferden habe ich irgendwie abgenommen. Doch, könnte ich mir vorstellen, die passen.
Ja. Gut. Bleibt es bei drei Daumen unten und einem hoch?
Ja, das heißt, wir müssen in unsere Abschlussbesprechung, also die nächste Folge, werden wir die Karten offenlegen müssen, ob und wie und was wir mit dieser Love, Death and Robots Season 1, was unsere Meinung dazu ist.
Wir haben jetzt wirklich alle 18 Folgen durchgeschaut, mehrmals.
Mehrmals, hunderte Mal.
Es hat Überraschungen zutage gebracht. Man sieht schon, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann.
Ja, es wird schwierig sein, ein abschließendes Urteil, weil es hat absolute Highlights dabei und es hat absolute No-Gos dabei.
Ja.
Und wenn wir uns da irgendwie auf etwas einigen, wir müssen ja irgendwo unserem Vorstand irgendwie sagen, ja oder nein. Und der Frau Hintermalt, die das Ganze eingegeben hat, ja auch irgendwie eine Empfehlung abgeben.
Ja, eine plausible Erklärung erwartet sie von uns.
Das wird nicht so einfach, stelle ich mir vor. Also da müssen wir wirklich nochmal ran. Und ich befürchte, dass ich mir die ganze Serie nochmal anschaue. Weil so die ersten paar Folgen habe ich schon gar nicht mehr im Kopf.
Liebe HörerInnen, seid mal gespannt auf das Endresultat.
Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend, dass Sie trotz dieser blutigen Geschichte entspannt schlafen können.
Ich gucke zuerst unter das Bett.
Ob ein Ghoul da ist.
Ja, genau. Nee, aber ich wünsche Ihnen auch einen entspannten und keine Albträume. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.
Bye-bye.
Tschüss.
Produziert von Media Klang.